Here's a spiritual insight that I will offer you, and that is that deep spiritual insights cannot be boiled down to something that can be said in a couple of minutes in response to a question. Okay? I would argue that spiritual insights are things that happen in the privacy of the individual consciousness. They can be inspired, but they cannot be communicated. That's most of our problem. And so, you know, I could blather. I'm good at that. Most of you have already experienced that fact. Okay? But could I communicate to you anything actually spiritual? No, I could give you some dogma. I'm sure I could. We could come up with a dogma, couldn't we?
Komport Nummer 359, F-Zom-P. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 359. Komport, den ich am hoffentlich letzten empfindlich arschkalten Freitag, dem 25. Januar 2012, 2012 vor allem, 2013 aufgenommen habe. Was haben wir? It is 10:30. Jawohl, es ist empfindlich arschkalt. Aber Wettervorhersage sagt, in einer Woche wird alles wieder besser. Das Intro habe ich aus dem 69. Druiden-Podcast. Das mit den Spiritual Insights ist nicht ganz so einfach. Die Überschrift erklärt sich schon in Teil 1. Da gibt es eine Zombie-Partei. Was ihr hier nämlich auf die Ohren bekommt, sind wieder die üblichen drei Teile. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech ohne Space. Und was ihr genau gerade jetzt hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich Meldungen von oder über Kirche, zum Terror, zu BER und zur Niedersachsenwahl und mehr verstecken. Minus 2 Grad, passing cloudsiger, weil ist ja noch nicht Sonnenaufgang. Chillige Greetings, die minus 2 könnten noch minus 3 sein, die sich dann wie minus 7 windchillen, wenn es minus 2 sind, Comfort Levels wie minus 6. Der Wind macht auf jeden Fall irgendwas zwischen 11 und 15 km/h aus dem South. Oder so. Und ja, ist weniger kalt, als ich befürchtet hätte. Da stand ja schon was von, wie war das? Anfangs war mal was von bis runter auf minus 10 Grad die Rede. Morgens. Ja, das hätte ich nicht lustig gefunden. Aber hey, was ich auch nicht lustig finde, die Kirche. Die da nämlich letzten Freitag schon verbreiten ließ, sei ein Missverständnis. Der Ärzteverband bzw. der Marburger Bund ließ das da melden, hat nämlich die Abweisung einer mutmaßlich vergewaltigten Frau in katholischen Kliniken in Köln scharf kritisiert. Mindestens die Beratung und zwar komplett und richtig hätte man dieser jungen Frau geschuldet, sagte der Vorsitzende des Marburger Bundes Rudolf Henke im ARD Morgenmagazin. Er sprach von einem schweren Missverständnis. Die 25 Jahre alte Frau sollte im Krankenhaus gynäkologisch untersucht werden, um Spermien für ein mögliches Vorgehen gegen den Täter vor Gericht zu sichern. Beide Kliniken lehnten das ab. Ein Missverständnis. Nein, es hat sich dann im Lauf der Zeit rausgestellt, so missverständnislich war das nicht. Das ist nämlich genau die Kirchenlinie. Warum in einer von der Kirche überhaupt nicht finanzierten Klinik die Kirche irgendwelche Anweisungen den Ärzten gegenüber erlassen darf, was und wie und wann und warum die zu behandeln haben oder auch nicht und im Falle des Nichteinhaltens dieser Regeln mit Entlassung drohen darf, wäre eine andere spannende Frage. Aber hey, also der Marburger Bund hält das für ein Missverständnis. Dann hatte ich ja vermutet, naja, so wenn es nach mir geht, dann sehe ich da mindestens ein oder zwei oder auch drei Straftatbestände, über die man mal intensiv nachdenken könnte. Aber im Zusammenhang mit der Abweisung einer mutmaßlich vergewaltigten Frau durch zwei Kliniken in Köln sieht die dortige Staatsanwaltschaft keinen Anfangsverdacht für eine Straftat. Laut einer ersten Einschätzung liege weder eine unterlassene Hilfeleistung noch eine Strafvereitelung durch Unterlassen vor, sagte ein Sprecher der Behörde, der Nachrichtenagentur AFP. Die beiden Krankenhäuser eines katholischen Trägers hatten sich geweigert und so weiter, bla bla. Zur Begründung hieß es, damit sei immer auch ein Gespräch verbunden, in dem auch die sogenannte Pille danach hingewiesen werde. Weil Gespräche und Hinweise auf Methoden, mit denen ein Eisprung verhindert werden kann, was ja die Pille danach ist, na, das ist keine Abtreibung. Abtreibung, sagt die Kirche, ist total bäh. Und wenn man vergewaltigt wurde, dann hat Frau gefälligst, das Kind auszutragen. Wenn es dann geboren wurde, dann darf es weiter gegängelt werden. Aber solange es noch nicht geboren wurde, ist es hoch und heilig. Ja, also der Brüller ist, also die Staatsanwaltschaft meint, keinen Anfangsverdacht für irgendeine Straftat zu sehen. Da meine ich, das wundert mich. Andererseits wundert es mich nicht, wenn in einem von Katholiban, jawohl, wenn in einem von Katholiban regierten Land Religioten ihre Scheiße absondern dürfen, wunderte mich das überhaupt nicht. Ne? Wie war das? Was für ein Weltbild haben wir hier? Christlich geprägt? Na? Kommt auch die christlich zensierende Union ständig vorbei und tönt rum. Aha, ja, okay. Also christlich geprägtes Weltbild heißt, dass Frauen, wenn sie vergewaltigt wurden, gefälligst selber schuld zu sein haben. Schön, dass wir das geklärt hätten. Für den Fall, dass das nächste Mal irgendwo Taliban auftauchen und Kultur kaputt machen, dann braucht aber bitte auch niemand von hier mehr irgendwie eine Wortemeldung zum Besten geben, weil, ne, das Recht haben wir soeben verwirkt. So, ist auch noch von Freitag. Dann gab es am Montag, habe ich mir hier bei Pony vorausgeklaut, den Dreinzelfall, weil nämlich noch eine katholische Klinik ein Vergewaltigungsopfer abgewiesen hätte. Ob sie nochmal mit dem lächerlichen, bedauerliches Missverständnis probieren? Na, also, bedauerlicher Einzelfall kann ja mal passieren in zwei Kliniken. Ja, stellt sich raus, es ist also kein zweifacher Einzelfall, sondern es ist schon ein Dreinzelfall. Langsam wird's lächerlich. Na, das hat Methode. Und ja, das hat Methode. Kommen wir auch noch hin. Weil, genau, da gab es dann nämlich den Provokanten, oder die Provokantin genau genommen, auch wieder bei Pony geklaut. Wie kommt es eigentlich, dass die Ärzte in katholischen Kliniken keine Zivilcourage haben? Widerliche abstoßende katholische Taliban haben eine bezahlte Provokateurin zu katholischen Kliniken geschickt. Die hat sich dort als Vergewaltigungsopfer ausgegeben und dann haben die widerlichen abstoßenden katholischen Taliban Ekelpakete die Ärzte beim Erzbistum denunziert, die eine Pille danach verschrieben haben. Nur falls jemand dachte, die Katholiken seien schon am untersten Rand der Skala angekommen in Sachen Widerlichkeit. Na, also die Ärzte sind da nicht von selbst auf die Idee gekommen, dass schon eine Untersuchung mit danach folgender Aufklärung darüber, was Frau denn tun kann, um einer Schwangerschaft vorzubeugen. Na, weil, wie gesagt, Pille danach sorgt dafür, dass kein Eisprung stattfindet. Da ist nicht mal der Hauch eines Lebens, was irgendwie umgebracht würde, weil es findet gar kein Leben statt. Weil wo keine Eizelle, da auch keine befruchtete solche. Na, 100% funktionieren tut's an der Stelle nicht. Aber da ist so eine Geschichte von, das sollte Frau besser schnell einnehmen, weil wenn erstmal ein Eisprung da war, dann wird das mit dem Verhindern eines Eisprungs nicht mehr funktionieren. Na, aber ja. Ne? Also die Ärzte, die sind nicht von alleine auf den Trichter gekommen, sondern die Katholiban haben dafür gesorgt, dass sie genau wissen, was ihnen droht, wenn sie eine Pille danach verschreiben. Nämlich Rauswurf. Oh, Missverständnis, das war ja ganz anders gemeint. Nein. So, dann geht's auch die Maisdauerung. Und auch von Dienstag. Kardinal Meissner hatte die Abweisung eines mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers durch zwei katholische Kliniken in Köln bedauert. Der Kölner Erzbischof sagte, dieser Vorgang sei zutiefst beschämend. Die Patientin habe in großer Not Hilfe gesucht und keine Aufnahme gefunden. Was übrigens, ne, hier so, wie war das? Mit Menschlichkeit, ne, liebe deinen Nächsten und so. Ist das nicht irgendwie eins von den 10? Ich meine, da war mal was, aber hey. Ja, vor allen Dingen, man zeige mir mal irgendwie das Gebot, wo drinne steht, du sollst nicht einen Eisprung nach einer Vergewaltigung verhindern. Das möchte ich sehen. Wie steht da nicht? Ja? Aber hey. Ein solcher Fall dürfe sich nicht wiederholen. Meissner betonte, es gebe keine kirchliche Anweisung, Vergewaltigungsopfer anders zu behandeln. Nee, die haben alle nicht behandelt zu werden, ist die Botschaft, die da durchklingelt. Allerdings machte er deutlich, dass er nach katholischem Selbstverständnis ein möglicherweise gezeugtes Kind nicht getötet werden dürfe. Herr Meissner, ein nicht stattgefunden habender Eisprung tötet inwiefern wen? Na? Mal ganz davon abgesehen, dass ja auch die Liste an Nebenwirkungen bei dem Medikament dann eben wie bei allen Medikamenten, die ernsthaft was bewirken, im Zweifelsfall nicht so trivial ist, dass Frau sich das Zeug einfach mal so smarty-like als Frühstück reinhaut. Ja, also es gibt keine Anweisung, aber es gibt eine klare Anweisung, dass was auch immer dann Töten bei ihm heißt, nicht stattfinden darf. Ja, plus es gab da halt die Provokationstest, wo dann Leute rausgeworfen wurden oder zumindest einen sehr intensiven Einlauf verabreicht bekommen haben. Na, wie könnte die Ärzte nur auf die Idee kommen, dass, wenn sie ein Vergewaltigungsopfer behandeln, das mit negativen Konsequenzen sich auf sie auswirken kann? Ich weiß auch nicht, wie die Leute auf die Idee kommen könnten. Ja, also, was bei mir hängen bleibt nach der ganzen Geschichte, ist wieder der Eindruck, ja, die Religioten, die haben keinen Spaß am Sex und wollen verhindern, dass andere Leute Spaß am Sex haben. Gut, ein Vergewaltigungsopfer hat so schätzonometrisch überhaupt keinen Spaß dran. Aber ja, das führt dann zu so Dingen wie, ja, da darf dann nicht einwilligungsfähigen männlichen Kleinkindern dürfen Teile ihres Geschlechtsteils entfernt werden. Ja, in anderen Regionen der Welt dürfen dann auch weiblichen, nicht einwilligungsfähigen Kindern Teile ihres Geschlechtsteils entfernt werden. Das ist in Deutschland ja bäbär. Ja? So, genau, das dazu. Dann gab es Musso-Geld, weil, auch wieder bei Ponyfilm, habt ihr euch mal gefragt, wo der Vatikan eigentlich die Kohle hat, mit der sie das Immobilienimperium aufgebaut haben, dessen Steuernachzahlungen in die EU geschenkt hat und deren Transaktionen sie über die Deutsche Bank abwickeln? Na, von Mussolini natürlich. Behind a disguised offshore company structure, the church's international portfolio has been built up over the years using cash originally handed over by Mussolini in return for papal recognition of the Italian fascist regime in 1929. Na, oder anders ausgedrückt. Das, was zu Nazi-Zeiten passiert ist, was ja der Grund ist, warum deutsche Bischöfe vom Staat und nicht von der Kirche bezahlt werden, hat auch in Italien noch Auswirkungen. Da hat Mussolini mal ein bisschen Geld über den Tisch wachsen lassen, was die dann gewinnbringend angelegt haben. Denen ist ja auch erst relativ kürzlich aufgefallen, dass der Weltbildverlag auch mit irgendwelchen pornografischen Materialien handelt, was sich irgendwie mit einem Selbstverständnis von, nein, also Masturbation ist auch total bäbär, sich auch nicht verträgt. Die haben einfach keinen Spaß am Sex und die wollen nicht, dass irgendjemand Spaß am Sex hat. So, meine Arbeitstheorie bis zum Beweis des Gegenteils. Nehme ich den Fernseher hin. Ach, ich stehe bloß ungünstig. Ja. So, dann gibt es auch nochmal Ungemord, weil ungeborene Kinder sind nämlich noch keine Menschen. Daher haften wir nicht für den Tod, ist die Verteidigung der katholischen Kirche in den USA. Nämlich, da ging es darum, dass eine schwangere Frau verstorben ist und sich die Katholiban geweigert haben, dann wenigstens per Kaiserschnitt die oder das Kind zur Welt zu bringen. Nachdem klar war, die Frau ist ohnehin nicht mehr zu retten, hätte man ja wenigstens versuchen können, das Kind zu retten. Aber stellt sich raus, nein, ein ungeborenes Kind ist ja noch gar kein Lebewesen. Sind keine Menschen und deswegen ist das auch völlig in Ordnung, wenn die nicht gerettet werden. Okay, also nur nochmal, damit ich es verstehe. In Deutschland ist eine nicht befruchtete Eizelle bereits ein Mensch und in den USA ist ein potenziell lebensfähiges Kind kein Mensch. Okay, den Zusammenhang, den verstehe ich gerade nicht. Irgendwas klingelt da nicht. Ja? Ich meine, den Blubber von wegen Life begins at conception. Also mit der Befruchtung beginnt das Menschenleben. Weswegen jede Form von Abtreibung in den USA ja von den ganz Rechtsaußen verteufelt wird. Das kommt eigentlich von den ganz Rechtsaußen. Ich dachte, dass die Katholiban da ihre Finger auch drin hätten. Und ja, den Begriff Katholiban finde ich so gut, dass ich ihn jetzt noch eine Weile benutzen werde. Dass es mir langweilig wird. Ja, also da weist Ponyfer darauf hin, dass also wenn befruchtete Eizellen Bäber sind, dann ist das auf der einen Seite, beziehungsweise da weist er ja nicht darauf hin, aber er weist halt darauf hin, wenn irgendwie noch nicht geborenes Kind nicht als Mensch durchgeht, dann ist ja mit Abtreibung völlig überhaupt gar kein Problem, weil ist ja noch nicht geborenes Kind. Ja, weil wäre es ein geborenes Kind, dann wird das mit Abtreibung nicht mehr. Ja. So, stellt sich übrigens raus, dass bei der ganzen Provokationsaktion auch noch eine BKK mit dabei war. Die FAZ hat dann nämlich geschrieben, dass die Denunziantin auch noch von einer Krankenkasse bezahlt worden sein soll, und zwar von der BKK IHV, Industriehandel. Fragt mich mal. Habe ich noch nie von gehört. Die Testerin bekam neben einem Grundhonorar eine sogenannte Fangprämie in Höhe von 50 Euro für jedes beigebrachte Rezept über die Pille danach. Neben den Honorarzahlungen fielen auch Übernachtungskosten und Kosten für den Mietwagen an. Insgesamt schlug die Aktion nach Erinnerung eines Beteiligten mit 1.500 bis 2.000 Euro zu Buche. Warum eine Betriebskrankenkasse der Meinung ist, mit den Katholibahnen ins Bett gehen zu müssen, ist mir unklar. Nachdem ich aber von der BKK, wie von vielen anderen BKK, noch nie gehört habe, und die wechseln ja auch irgendwie regelmäßig ihren Namen, weil sie nämlich mit irgendwie anderen BKK zusammengehen. Aber ja. Hust. Oh, habe ich mich hier gestern reingeklebt. So, dann gibt's Neues vom Terror, nämlich erstmal Röntgen-US, weil sich nämlich rausstellt, die Körperscanner, die mit Röntgen auf Flugpassagiere einwirken. Röntgenstrahlung ist bekannt dafür, dass man sich das beim Arzt auch nur im Fall, dass es nötig ist, zukommen lässt, weil ionisierende Strahlungen so den unangenehmen Nebeneffekt haben, dass sie genetisches Material verändern können. Das möchte man also nicht haben, wenn nicht man sowieso ganz sicher ist, dass das gerade nötig ist. Das ist ja doch empfindlich und warm. Und werden jetzt also die, wie man es auch lesen könnte, Rape-Eye-Scan, interessanter Name, Geräte verboten, weil die nämlich immer noch die Originalbilder angezeigt haben. Die haben da nicht irgendwie da so Strichmännchen mit irgendwie, da ist irgendwie was, Symbolbilder produziert, sondern haben halt die Originalbilder auf den Monitor geschleust. Und das fanden jetzt dann irgendwie die TSA nicht gut. Und deswegen sind diese Pornoscanner dann abgeschafft oder werden abgeschafft und durch andere Ganzkörperscanner ersetzt. Hier ist eine Meldung von Freitag. Auch am Freitag gab es dann noch das Kloka, weil 8 Wochen lang hat nämlich das Landeskriminelle Amt Thüringen eigene Mitarbeiter mit einer versteckten Videokamera überwacht, um einen Klopapierdieb zu ertappen. Seit bekannt werden der Videoaktion im Herbst 2012 gibt es einen Streit darüber, ob dies rechtens war. Das LKA wies Vorwürfe zurück, wonach bei der Jagd nach dem Klopapierdieb zu unlauteren Mitteln gegriffen worden sei. Es sei auch keine richterliche Anordnung nötig gewesen, da es sich um eine Diebesfalle gehandelt habe und nicht um eine längerfristige Observation. Na? Ah, Klopapier. Echt? Ihr habt nichts Dringenderes zu tun als Klopapier mit versteckten Kameras nachzuschnorcheln, wo ihr dann versehentlich auch irgendwelche anderen Dinge auf Klo aufnehmen könntet, weil ja irgendwie Toiletten nicht zum Kernbereich der geschützten Lebensführung gehören könnten, von niemandem. Ja, also landeskriminelle Ämter halten sich an die Gesetze auch bei ihren eigenen Leuten nicht. Gut zu wissen. So, dann gab es was von der NPD, nämlich am Samstag den Warnrich. Bundesinnenterrorist Hans-Peter Friedrich zweifelte weiter am Erfolg eines möglichen NPD-Verbotsverfahrens. Er könne nur vor der Argumentation warnen, dass die Chancen stiegen, wenn es mehr Antragsteller gäbe. Das Bundesverfassungsgericht entscheide nach Recht und Gesetz und nicht unter politischem Druck, sagte Brüllrich der Thüringer Allgemeinen. Er fände es schlimm, wenn die NPD durch ein Scheitern des Verfahrens neuen Zulauf bekäme, sagte der Minister. Die rechtsextreme Partei sei auf dem absteigenden Ast. Wie auch die andere rechtsextreme Partei, der Gerüchten zufolge ein gewisser Herr Innenminister angehört. Aber er hat ja nicht ganz Unrecht, wenn er darauf hinweist, dass die Anzahl der Antragsteller völlig scheißegal ist. Na, beim letzten NPD-Verbotsverfahren war halt nur der Witz der, dass sie nochmal versucht haben, eine Botschaft zu senden. So, ja, der Bundestag, die Bundesregierung und der Bundesrat sind gemeinsam der Meinung, diese Partei gehört verboten. Was dann das BFFG nicht dran gelegt hat, zu sagen, ja Moment, wir können überhaupt nicht aus den Unterlagen ermitteln, welche von diesen Aussagen hier von bezahlten Informanten, vielleicht gar wegen der Bezahlung, zu Protokoll gegeben wurden. Damit wird ein Verbot nicht mehr möglich. Ja, aber hey. Schwupp, mehr gab es dann nämlich von denen auch nicht. Dafür gab es was von der NSU, nämlich Beizis. Auch wieder Ponyfahr. Was kommt raus, wenn in Bayern die Frage untersucht wird, wieso bei den NSU-Morden die Ermittlungen scheiterten? Na klar, keine Hinweise auf rassistisches Motiv. Wem das noch nicht überraschend genug ist, für den gibt's noch andere Kracher in dem Artikel, zum Beispiel den hier. Sein Vorgesetzter hätte zudem versucht, Satellitenbilder des Tatorts beim Bundesnachrichtengeheimdienst zu erlangen. Jedoch habe der BND an diesem Tag keine Aufnahmen angefertigt, sodass er keine zur Verfügung stellen konnte. Wir reden hier von Aufnahmen von Deutschland. Der Auslandsgeheimdienst BND fertigt offenbar regelmäßige Satellitenaufnahmen von Städten in Deutschland an und die Polizei fordert diese dann an. WTF? Na, also stellt sich raus, in Bayern haben sie natürlich keine rechtsextremen Aktivitäten gesehen. Und das ist also, Zufall. Wir haben ja keine rechtsextreme Gewalt. Ne? Da habe ich immer noch im Gehörgang den Brührich, wie er im Jahr 2011, lasst mich lügen, Oktober, also nicht so unheimlich lange bevor die NSU-Nazis öffentlich wurden, verkündet hat, es gäbe keine rechtsextreme Gewalt in Deutschland und keinen rechtsextremen Terror, so rum. Na, dann ist es halt kein Terror, wenn da Leute 6 Jahre lang insgesamt 10 Menschen ermordet haben. Wie nennt man das denn dann? Mafia? Regierung? Das gilt nur für USA. Aber hey, ja, habe ich mir gestern reingeklebt. So, dann gab es auch bei der Bombe nämlich neue Bilder. Hier sind dann von vorgestern als Meldung. Gut einen Monat nach dem versuchten Bonn-Bin-Anschlag an Bonner Hauptbahnhof haben die Ermittler nämlich neue Bilder und Videos einem Tatverdächtigen ausgegraben und veröffentlicht. Auf der bundeskriminellen Geheimdienst-Homepage ist neues Material zu sehen, was man sich sinnigerweise nicht angucken sollte, weil das bundeskriminelle Geheimdienstamt ja berühmt dafür ist, dass es jeden Besucher seine Homepage erstmal verdächtigt, ein Terrorist zu sein. Ja, den Hinweis hätte die DPA da gleich mit rankleben können. Übrigens, bitte nicht da ansehen. Suchen Sie sich irgendjemanden, der das Zeug irgendwo anders hin verfrachtet hat. Ist neues Material zu sehen, das einen 20 bis 40 Jahre alten weißen Mann im Zwischengeschoss des Bahnhofs zeigt. Er trägt die verdächtige Tasche, in der sich der Sprengsatz befand. Der Sprengsatz, der laut den Schlexperten ganz doll schlimm gefährlich gewesen wäre, den Zünder, der ist nur gerade mal pissen gegangen. Nein, Zünder gab's doch keinen. Den Sprengsatz, ja? Okay. Ich wollte nur noch mal sicher gehen, nicht, dass er noch irgendwo anders Sprengsätze gab. Dieser Mann war den Ermittlern bereits im Dezember auf Videoaufnahmen in einem Schnellrestaurant am Hauptbahnhof aufgefallen. Die Ermittler wollen nun bundesweit mit Fahndungsplakaten nach dem Verdächtigen suchen. Alles, was ich gesehen habe, ist der allerdings sehr vermummt. Wird damit schwer ausfindig zu machen sein. Oder gab es da noch irgendwo bessere Bilder? Das zum Terror. Dann gibt's auch aus Berlin nochmal eine Meldung, weil eine Reprüfung ansteht. Bundesverkehrsminister Ramsauer hat angesichts der Pannenserie beim Berliner Hauptstadtflughafen eine stärkere Prüfung durch den Bund angekündigt. Wieso ist eigentlich bei Berlin mehrere Pannen eine Pannenserie? Bei den NSU-Nazis sind mehrere Pannen in verschiedenen Bundesländern keine Pannenserie, sondern bedauerliche Einzelfälle, kann ja mal passieren. Hält mir gerade mal so auf. Es müsse geklärt werden, wer für welche Schlamperei haften müsse, sagte der CSU-Politiker dem Magazin Focus. Hier dürfe es keine Vertuschung geben. Unter anderem wäre auch zu klären, inwiefern der Bund als kleinerer von den 3 Eigentümern der Gesellschaft denn Aufgabe nicht nachgekommen ist. Nicht wahr, Herr Ramsauer? Okay. Zudem sprach sich Ramsauer davon aus, die Verzögerung bei der Eröffnung dazu zu nutzen, den Flughafen gleich noch schneller zu erweitern als bisher geplant. Weil sich nämlich inzwischen auch schon rausgestellt hat, naja, also selbst wenn das Ding jetzt eröffnet ist, ist eigentlich schon zu klein. Moment. Nur damit ich es begreife. Ihr macht einen neuen Flughafen, ihr plant ihn jahrzehntelang, baut das Ding, stellt fest, dass beim Bau irgendwie ihr die Planung noch 500 Mal über den Haufen werfen müsst. Am Ende kommt raus, naja, also das, was jetzt da als Plan rumliegt, reicht ohnehin nicht. Und beim Bau ist genügend schiefgegangen, dass das Gebäude sowieso nicht nutzbar ist im Moment. Und wenn wir das Haus sowieso schon nicht nutzen können, lasst uns doch gleich die Baustelle erweitern. Nee, ist klar. Völlig logisch. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Gestern gab es dann noch die Flugroute, weil Gegner der geplanten Flugroute am künftigen Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg einen juristischen Erfolg erzielt haben. Das Oberverwaltungsgericht beider Länder kippte die Wannsee-Flugroute. Die Strecke führe zu nah am Forschungsreaktor des Helmholtz-Zentrums vorbei, hieß es zur Begründung. Das Risiko für einen Flugunfall oder einen terroristischen Anschlag sei vor Festlegung der Route nicht ermittelt worden. Da frage ich mich, haben die da nicht 5 Minuten drüber nachgedacht? Weil 9-11 ist Gerüchten zufolge auch schon ein paar Jahre länger her. Ja, und seitdem gilt es ja als ganz doll schlimm gefährlich, wenn irgendwie ein Flugzeug auch nur in der Nähe von irgendwas was aussieht, als könnte da atomares Material drin sein, rumschwirren könnte. Also die Flugroute ist dann auch von Arsch. Oder eine Flugroute ist von Arsch. Bedauerliche Einzelfälle. Wenn das bei den NSU-Nazis bedauerliche Einzelfälle sind, dann sind das ja auch ein ganzer Haufen bedauerlicher Einzelfälle. So, dann gibt's Neues vom Atom, nämlich die Außenförderung. Trotz Atomausstieg im eigenen Land will nämlich die Bimbis-Regierung offenbar auch in Zukunft den Bau von Atomkraftwerken in anderen Ländern unterstützen, berichtet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Unter Berufung auf ein Schreiben von Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler in einem Brief an den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung heißt es laut Spiegel, man halte an der bisherigen Förderpraxis fest, weil die Energiewende nur die nukleare Stromerzeugung im Inland betreffe. Der Beirat ist ein Gremium, das die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung parlamentarisch begleiten soll. Er hatte sich kürzlich einstimmig dafür ausgesprochen, wegen des Atomausstiegs keine Unterstützung mehr für Kernkraftwerke im Ausland zu vergeben. Das heißt, wir machen quasi jetzt allen anderen Ländern da durch die Blume deutlich, ist ganz ordentlich und völlig in Ordnung, wenn ihr Atomkraft weiter betreibt. Also sagen wir mal so, wenn in den anderen Ländern Leute mit Gehirn sitzen, dann stellen die die nicht ganz unberechtigte Frage, inwiefern es denn für sie in Ordnung sein oder in Ordnung sein soll, wenn sie die Atomkraftwerke weiter betreiben, wir aber nicht. Ja. Aber so, genau, dann war ja am Sonntag Wahl in Niedersachsen. Die erste Wahl in dem großen Wahljahr dieses Jahres. Und stellt sich raus, naja, also Punkt 18 Uhr, die Prognosen kamen raus. Und naja, so das erste Ding, was da rumlag, CDU ist vorne, SPD, Grüne und FDP sind drin. Piraten mit 2% draußen, Linke mit 3,5%. So, und dann ist ausgedrückt, die Anzahl Parteien im Landtag ändert sich nicht. Putzigerweise ist die FDP mit drin, erste Schätzung murmelte was von 10% oder was waren es, 9? Irgendwo zwischen 9 und 10 lagen die ersten Schätzungen. Was ja schon absurd viel ist für eine Partei, bei der vorher in den Prognosen überall was von, naja, also wenn sie die 5%-Hürde mal gerade ganz knapp noch wuppen, dann wäre es schon überraschend. Aussahen. Aber hey. So, genau, da gab es dann nämlich die erste Schätzung. Die schwarz-gelbe Landesregierung von Ministerpräsident David Mag-Alista steht auf der Kirche. Landtagswahl in Niedersachsen machte keine eindeutigen Mehrheitsverhältnisse, weil es war zu dem Zeitpunkt auch nicht abzusehen. Hat da überhaupt jemand eine Mehrheit? Wird es am Ende wieder zu einer großen Kotzerei kommen, weil sowieso sonst keine Koalition regieren könnte? Aber hey. Schwupp. Dann stellt sich übrigens raus, der Herr Schünepeng, bekannt als Innenterrorist von Niedersachsen, der hat nicht nur seinen Wahlkreis nach Direktstimmen nicht errungen, sondern nachdem da genügend Direktkandidaten reingekommen sind, kommt auch niemand von der Liste. Der Herr Schünepeng darf den Landtag in Niedersachsen verlassen. Ja, Schünepeng auch bekannt als, das ist der Terrorarsch, der nach dauernder Mehrüberwachung gebrüllt hat. Und der für so Dinge wie Clean und White IT nicht unverantwortlich ist. Wobei Clean IT ist, glaube ich, nicht von ihm. Aber ja. Wir werden ihn nicht vermissen. So, dann hat es ein bisschen gedauert. Aber im Lauf des Sonntagabends kamen dann die offiziellen Zahlen raus, wo man dann auch die Mandate draus machen konnte. Und zwar CDU 36%, SPD 32,6%, FDP 9,9%, Grüne 13,7%, Linke 3,1% und Piraten irgendwo bei 2 oder 1,9% oder so. Fragt mich nicht. Also definitiv nicht drin. Und ja, nach Mandaten stellt sich raus, also ja, es wird eine rot-grüne Regierung geben können mit einem Mandat Vorsprung. So, vorausgesetzt, es passiert in Niedersachsen nicht das, was in Schleswig-Holstein schon mal passiert ist, dass ein Abgeordneter plötzlich feststellt, nein, also mit der Regierung, da kann er aber nicht um und die will er nicht oder dann in geheimer Abstimmung dagegen stimmt. Ne? Das, was das Papiererzeugnis mit den großen Buchstaben als Heidemörder bezeichnet, wobei die Frau Simones Gerüchten zufolge nicht abgelebt wurde in dem Moment. Aber ja. Ja, das ist immer vorausgesetzt, sie einigen sich auf einen Koalitionsvertrag. Plus, wenn man sich das mal anguckt, so Kernergebnisse sind, naja, also die CDU hat schwach abgeschnitten, hat aber relativ viele Zweitstimmen in Richtung FDP. abgegeben. Die FDP hat nicht genug Zweitstimmen bekommen, dass es da zu einer Regierung gereicht hätte. Na, da haben sich dann inzwischen auch mal Leute hingesetzt und haben dann mal nachgerechnet. Das heißt, mit Überhangmandaten hätte es tatsächlich einen Punkt geben können, dass trotz eigentlich geringerer Stimmenanzahl es dann wieder gereicht hätte, mandatsmäßig. Ja, warum ist das Wahlsystem doch gleich absurd in Deutschland? Aber ja, und ja, die FDP hat zwar großartig abgeschnitten, ist aber von alleine nicht lebensfähig. Also hätten die CDU-Wähler ihre Zweitstimme nicht der FDP geschenkt, wäre die FDP auch nicht mal ansatzweise im Landtag drin gewesen. So, die Linke ist raus und ist, glaube ich, irgendwie jetzt dann auch das letzte Westbundesland, in dem die Linke nicht mehr drin ist. So, was dann jetzt irgendwie Leute auch gleich zu einem großen Trend erklärt haben. Ja, schön. So, dann gab es den McNotfalls, auch noch von Montagabend, weil der niedersächsische CDU noch Spitzenkandidat und noch Ministerpräsident David McAllister will bei einer Niederlage seiner schwarz-gelben Regierung auch mit der SPD Gespräche über eine Koalition führen. Das wird jetzt awkward, weil ja, pro forma sind sie die größere Fraktion. Bloß die SPD weiß auch, wenn sie sich mit den Grünen einigen, können sie regieren. Unabhängig davon, ob die CDU will oder nicht. Das könnte also noch leicht awkward werden. Jetzt wird es doch empfindlich unwarm an den Fingern links. Schon, packen wir es einmal an. Also notfalls möchte der Herr McAllister also auch mit der SPD reden. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die SPD aber notfalls auch erstmal sich die Grünen warm hält und wenn es mit denen dann nicht klappen sollte, noch wieder auf den Herrn McAllister zurückkommt. Es ist im Zweifelsfall, bevor das vorläufige amtliche Endergebnis verkündet wurde, dass er das noch zum Besten gegeben hat, weil umgekehrt macht es ja keinen Sinn. Dann gibt es Kubikende, weil Schleswig-Holsteins FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki sieht nach dem Erfolg bei der Landtagswahl in Niedersachsen die Debatte über Parteichef Philipp Rücktritt als erledigt an. Die Frage nach personellen Konsequenzen an der FDP-Spitze sei nach diesem Wahlergebnis nur noch etwas für Komiker, sagte Kubicki der Leipziger Volkszeitung. Es werde keinen vorgezogenen Parteitag geben. Stimmt nicht. Na, also, ja, mit 9,9% könnte man jetzt sagen, ja, das war ein nachhaltiges Ergebnis und total großartig und bla bla, aber also wenn man sich das mal aus der Nähe anguckt, es sieht nicht aus wie ein nachhaltiges Ergebnis, es sieht mehr aus wie, das ist ein Zombie, die Partei. Wo habe ich wohl mir den Titel her ausgedacht diese Woche? Ja. Also Kubicki meint, nö, den muss er jetzt nicht auf den einschlagen. Wenn man sich allerdings die Zahlen dann mal in real anguckt, ne, weil die Partei der Nichtwähler ist mit 40,6% die deutlich wahlgewinnende Partei. Ne, die CDU hat diese nur 36, genau, so. Also wenn man sich also die realen Zahlen unter Einbeziehung der Wahlbeteiligung anguckt, haben also 40,6 nicht oder ungültig gewählt, 21,1 die CDU, 19,1 die SPD, 8,0 die Grünen, 5,8 die FDP, 1,8 die Linken und 1,2 die Piraten. Die rot-grüne Koalition hat somit einen Rückhalt von nur 27,1% aller Wahlberechtigten. Die schwarz-gelbe Opposition liegt mit 0,2 Prozentpunkten dahinter. Beide Seiten binden somit gerade mal etwas mehr als ein Viertel aller Wahlberechtigten an sich. Das gefeierte Wahlergebnis der SPD ist das zweitschlechteste Ergebnis des Landesverbandes. Na, aber es wird gejubelt wie sonst was. Alle sind Gewinner. Schon komisch. Na, Herr McAllister hat dann auch noch verbreiten lassen, nein, also Oppositionsführer würde er aber nicht sein wollen. Na, also die Opposition ist ja doof. Er macht also das, was Röttgen in NRW gemacht hat. Nun vertritt der Mann kein Bundesministerium, von daher wird Madame Nant ihm auch keins wegnehmen können, aber Schwupps, da gab es auch noch CDU-Unblub. Genau, CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe sieht in der verlorenen Landtagswahl in Niedersachsen kein Signal für den Bundestagswahlkampf. Na, weil also wenn sie gewonnen hätten, wäre das natürlich ein Signal gewesen, aber wenn sie jetzt nicht gewinnen, ist das natürlich kein Signal, ist ja völlig logisch. Ist doch offensichtlich. In den Wahlanalysen sei auch zum Ausdruck gekommen, dass es keine vorgezogene Bundestagswahl gewesen sei, sagte Gröhe dem Deutschlandfunk. Die Abwahl der christlich-liberalen Koalition sei ein schmerzhaftes Ergebnis gewesen. Okay, es ist also keine Prognose für die Bundestagswahl gewesen. Dann zieht euch schon mal warm an, die FDP ist aus dem Bundestag raus. Na, alles andere wäre jetzt ein Blödfug. Also entweder es ist eine Prognose für die Bundestagswahl oder es ist keine Prognose für die Bundestagswahl. Nachdem Gröhe sich hinstellt und sagt, es sei keine Prognose für Bundestagswahl, okay, zieht euch warm an, die FDP wird im Bundestag, also wenn sie nach der Bundestagswahl überhaupt im Bundestag vertreten ist, so schlecht vertreten sein, dass mit ihr eine Regierung schlicht nicht möglich ist. Ups. Dann gab es auch noch das Rösboot, weil nämlich Herr Rücktritt endlich mal getan hat, was ich ihm ja schon seit Ewigkeiten antrage, nämlich seinen Rücktritt angeboten. Vom Parteivorsitz der urinfarbenen Partei wünschte er zurückzutreten. Unter der Voraussetzung, ich bin bereit, zur Seite zu treten, wenn Rainer Brüderle, auch Bundesvorsitzender, wer denn will. Der Mann macht ja alle 3 Sekunden einen... Sein Buffer ist leer und er muss neu nachdenken. Aber ja. Na, also der hat gesagt, okay, er tritt zurück, wenn Brüderle ihm nachfolgt. Warum man irgendwie mit Bedingungen zurücktreten kann, wäre mir unklar. Aber hey. Dann gab es hinter verschlossenen Türen Gespräche zwischen dem Säufer und dem Nichtskönner. Zwischen den beiden Nichtskönnern. Einer davon klingt, als wäre er zumindest dauernd besoffen. Mag sein, dass das nicht ist, aber er klingt auf jeden Fall danach. Und die Einigung ist, Herr Rücktritt bleibt FDP-Vorsitzender, Spitzenmann für die Bundestagswahl im September, soll aber sein rivaler Fraktionschef Rainer Brüderle werden. Auf diese Arbeitsstellung hat sich die FDP-Führung in Berlin nach Beratungen geeinigt. Ja, und das Ganze, das wird dann ein pro forma vorgezogener Parteitag werden, wo die Delegierten nur noch nicken dürfen. Mehr als nicken ist nicht drin, aber nicken dürfen sie. Na, das, ja. Ich meine, wenn in den Medien es als Kampfabstimmung gewertet wird, wenn es tatsächlich mal mehr als einen Kandidaten für einen Posten gibt, dann ist das jetzt höchste demokratisch. Also die haben jetzt einfach beschlossen, wie die nächste Parteispitze aussieht. Motorflugzeug. Ich habe auch eine Ahnung, wo es sich versteckt. Und kalt wird es im Zweifelsfall, weil es zu wenig Wolken hat. Ja. Ich dachte, das Kalt kommt erst morgen. So, genau, und da gab es auch noch den McWilnich, weil nach den Verlusten der CDU im Niedersachsen will der bisherige Regierungschef David McAllister die Rolle des Oppositionsführers nämlich nicht übernehmen. McAllister sagte, er werde bis zum 19. Februar seine Pflicht als niedersächsischer Ministerpräsident erfüllen. Auf die Frage, ob er einen Wechsel in die Bundespolitik plane, ging er nicht ein. Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete die Wahlniederlage als schmerzlich. Nach Beratungen der CDU-Gremien sagte die Parteichefin, sie werde sich jetzt nicht direkt in den Bundestagswahl. Sie werde jetzt nicht direkt in den Bundestagswahlkampf starten, sondern anstehende Aufgaben erledigen. Heiße Luft. Natürlich ist sie schon längst im Bundestagswahlkampf, hallo? Wenn sie sich hinstellt und auf einem CDU-Parteitag verkündet, diese Regierung sei die beste, die das Land jemals gesehen habe, dann ist das kein Wahlkampf. Nein, natürlich nicht. Es ist nur Wahlkampf. Krampf, Entschuldigung. So, genau, da gab es auch den Ruderle, weil... FDP-Fraktionschef Brüder Reinerle hat klargestellt, dass er nicht Parteichef werden wollte. Er hat das Angebot auf dem Tisch gehabt. Aber dem ist wahrscheinlich auch klar geworden, dass wenn er zur Bundestagswahl Parteichef ist, er danach seinen Hut nehmen darf, weil sich abzeichnet, dass er die Bundestagswahl kein besonders positives Ergebnis auf die FDP liefern könnte. Und deswegen hat er gesagt, na, er wollte ja noch nie... Wo denken Sie denn hin? So, ein bisschen was habe ich noch. Nämlich Cameron-EU. Der britische Premier David Cameron will nämlich die Briten über den Verbleib ihres Landes in der Europäischen Union abstimmen lassen. In seiner europapolitischen Grundsatzrede hatte in London werde der konservative Regierungschef ein solches Referendum im Falle einer Wiederwahl in 2 Jahren, spätestens für Ende 2017, ankündigen. Also er hat angekündigt, dass er ankündigen wird. Ja, dass das alleine schon als Meldung durchgeht, finde ich putzig. Aber ja, schön, dass wir nicht drüber geredet haben. Dann gab es eine Israel, weil auch in Israel war eine Wahl. Da hat der Ministerpräsident Netanyahu trotz Verlusten, nämlich seinem Parteibündnis, trotzdem die stärkste Kraft wiedergegeben. Also die Wähler in Israel fanden ihn nicht ganz so töfte wie vorher. Aber es reicht trotzdem immer noch für die nächste Regierung. Boah, ist ja wohl klar, wie das weitergeht. Und schließlich Hulschwein hat seinen Sonderweg beim Glücksspiel beendet und ist dem Glücksspielstaatsvertrag der 15 anderen Bundesländer nämlich beigetreten. Der Landtag in Kiel beschloss dafür 2 Gesetze mit der Mehrheit der Regierungskoalition von SPD, Grünen und SSW und gegen die Stimmen von CDU, FDP und der Piratenpartei. Das Anfang 2012 in Kraft getretene Gesetz hatte die CDU-FDP-Vorgängerregierung verabschiedet. Ziel war ein liberaler, aber regulierter Glücksspielmarkt. Und anders ausgedrückt, jetzt gibt's wieder nur noch alles wieder den gleichen Quark. Aber ja. So, und dann kommen wir in der Musikecke an, in der sich völlig unterraschend auch diese Woche wieder Alison Krauss versteckt. Mit hier dem 8. Titel Queen and Ink. Klammer auf, live, Klammer zu, aus dem Album Live at Woodhall Originals. Der ist 5 Minuten 41 lang und gefunden bei Jamendo, wo man in Creative Commons lizenziert auch Handy da laden kann. Danach habe ich dann den WDR 2 Klartext zur vergewaltigten Abweisung vom letzten Freitag in 1.48. So, jetzt muss ich hier noch Hide Completed anschalten, um schneller sehen zu können. 40. Ob irgendwas nicht grün ist und stelle fest, es ist alles grün. So, genau, dann sage ich danke fürs Anhören. Runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben nicht besonders wahrscheinlichen, weil macht eh keiner Fall, dass ihr euch bemüßigt fühlen könntet, mir irgendeine Form von Reaktion auf das, was ich hier so von mir gelabert habe, zukommen lassen zu wollen. Weil ihr zum Beispiel den Begriff Katoliban den Taliban gegenüber nicht nett findet. Seid ihr herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr da zum Beispiel einen Kommentar im compiblog.de oder den Eintrag zu Comporter 359 Teil 1 einstellen könntet. Ihr könntet das natürlich auch versuchen, per Tweet an @comport zu adressieren oder eine Mail an compiblog@gmail.com oder Brieftauben kommen bei mir nicht an. Aber ab Montag soll es ja eh wieder wärmer werden. Nachdem es nochmal einmal empfindlich arschkalt wird. Nämlich morgen. Aber ja, so. Und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Alison Krauss und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
And I was locked in a place that I'd never seen before. Without windows, but with curtains hanging on the walls, and I was forced to believe all I had. I had to self-deprecate, but I was proved wrong. Your foot, and I twisted your head, and I saw that you were afraid. But if you think that I was just being cold, you don't know how scared I was of what I know, what I know.
WDR2. Radio zum Mitnehmen. Der Klartext.
Jetzt soll das alles nur ein Missverständnis gewesen sein oder ein Einzelfall? Wer's glaubt, wird selig. Zwei katholische Krankenhäuser nacheinander verweigern einer offenbar vergewaltigten Frau in Köln die Behandlung. Das ist zuallererst unchristlich. Nächstenliebe oder auf Latein Caritas, das heißt sich kümmern um den Schwächeren, nicht ihn wegschicken. Die Mediziner, die die traumatisierte Frau abwiesen, sie haben auch gegen ihren Berufseid verstoßen, denn sie haben das medizinisch Mögliche unterlassen. Dass sie die Frau noch nicht einmal ansehen wollten und damit auch nicht die Spuren eines möglichen Verbrechens sichern konnten, grenzt schon an Strafvereitelung. Aber warum haben die beiden Ärzte so gehandelt? Wenn es an den betroffenen Krankenhäusern wirklich keine Dienstanweisung oder etwas Ähnliches gab, wie der katholische Träger jetzt sagt, dann wird dort wohl ein Klima der Angst herrschen. Wer einer Vergewaltigten hilft, wer sie auch nur hinweist auf die Pille danach, der fliegt. Katholische Kliniken sind Tendenzbetriebe. Die Moralvorstellungen des Arbeitgebers sind verbindlich für alle Mitarbeiter. Wer dagegen verstößt, riskiert seinen Job, selbst wenn er einen Arztkittel trägt. Nun hat die katholische Kirche gute Gründe für ihre kategorische Ablehnung von Verhütung und Abtreibung. Aber wer einer vergewaltigten Frau das Trauma einer ungewollten Mutterschaft aufbürdet, der verlängert ein Verbrechen und macht sich zum Mittäter. Vielleicht nicht juristisch, aber moralisch. Und der Staat? Er muss sich die Frage stellen, ob katholische Krankenhäuser, die vergewaltigte Frauen abweisen, sich überhaupt für die gynäkologische Grundversorgung eignen. Ich finde, nein.